Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Marco Schreil.
Guten Morgen und willkommen zu unserer Sendung. Zu Gast ist heute ein Mann, der in der Suchtprävention tätig ist und der weiß, wovon er spricht, wenn er in Schulen ist, um über Drogen und deren Wirkung zu berichten. 10 Jahre lang nimmt er selbst Crystal Meth. Er ist also süchtig und hat die Erfahrung, die er mit der Droge macht, in einem Roman beschrieben. Inzwischen ist er clean, der Sozialarbeiter, Autor, Musiker, Ex-Junkie Sebastian Kasper ist da. Herzlich willkommen.
Hallo, danke für die Einladung.
10 Jahre Crystal Meth, seit knapp 16 Jahren weg davon. Wie oft verfolgt sie die Droge trotzdem noch?
Ja, sie verfolgt mich in dem Sinn, dass ich heute hier stehe und über diese Droge rede und über meine Lebensgeschichte, dass ich mein Debütroman vor 10 Jahren diesbezüglich veröffentlicht habe und bis heute 10 Jahre lang nun schon deutschlandweit hauptsächlich an Schulen gehe, um über diese Droge, über dieses Phänomen und meine Lebensgeschichte aufzuklären.
Wie oft verfolgt sie sie körperlich?
Körperlich gar nicht. Ist ja, und sind wir schon mitten im Thema, ist ja keine körperliche Abhängigkeitsdroge, sondern ist eine psychische Abhängigkeit bei Crystal. Und um mein Bild zu vermitteln, also ich träume mindestens einmal im Monat vom Rückfall, ja, also vom Drogenrückfall, und das nach 15 Jahren Ausstieg jetzt schon. Also sehr hat sich diese Substanz, dieser Missbrauch dieser Substanz ins Unterbewusstsein geschlichen.
Also ist eine Angst immer dabei, dass es genau wieder so kommen könnte?
Nein, Angst ist ja ein Gefühl, was unkontrollierbar ist. Angst ist es nicht, es ist Respekt vor dieser Substanz und Respekt vor meinen Erfahrungen, die ich hatte. Und also aus diesem Grund arbeite ich auch nicht hauptamtlich als Sozialarbeiter in der Drogenhilfe zum Beispiel.
Der Autor, Sozialarbeiter, Ex-Junkie Sebastian Kasper ist zu Gast bei uns. Einer der ersten Menschen in Deutschland, die Crystal Meth konsumiert haben. Ende der 90er war das. Einer, der darüber geschrieben hat. Zone C heißt der Roman, aus der Perspektive eines Süchtigen geschrieben. Herr Kasper, dieser Hauptteil dieses Romans ist während der Hauptkonsumzeit entstanden. In welchem Zustand waren Sie da selber?
Ich war halt auf Crystal in diesem Moment. Also es ist ja nun so gewesen, dass ich eigentlich aus der Lyrik komme, habe im Gymnasium angefangen, Gedichte zu schreiben und bin dann zur Jahrtausendwende 2000 nach Leipzig gezogen. Und da hat sich meine Schreibe auch geändert, bin dann von Lyrik zur Prosa gewechselt. Und viele Fragmente dieses Romans sind schon aus dieser Zeit auf dieser Droge entstanden, aber ich greife mal ein bisschen vor, konnte dann wirklich Jahre später erst im Clean-Zustand überhaupt dann ja einen Roman und ein Konzept draus machen.
Mussten Sie sich erklären? Musste was raus?
Nee, das ist immer so eine Vermutung, dass man sich was von der Seele schreiben will, aber das ist eigentlich nicht so gewesen. Es sind, also wenn ich von mir von der Seele hätte schreiben wollen, dann wäre das ja so ein Nachgangding gewesen. Aber es ist ja im Rausch entstanden, darum ist es auch, denke ich mir, sehr authentisch. Und ja, vielleicht ist meine Arbeit heute, meine Arbeit als Ex-Konsument mit immer noch Konsumierenden, vielleicht ist das eine Art der Verarbeitung.
Was für einen Blick hatten Sie auf sich selbst?
Einen verfälschten, ja, das muss man ja sagen. Ich meine, diese Droge ist ihm extrem persönlichkeitsverändernd. Bringt letztendlich die negativsten Charaktereigenschaften am Schluss eines Menschen hervor.
Welche waren das bei Ihnen?
Das, man ist auf Crystal, irgendwann hat man kein Nervenkostüm mehr, man ist halt sehr dünnhäutig, man ist aggressiv, man ist gereizt, man kann eben diese Facetten Zärtlichkeit, Liebe, Vertrauen, was ja so das Wichtige bei zwischenmenschlichen Beziehungen ist, überhaupt nicht mehr erfüllen, weil man ist ja ein Getriebener. Weil Crystal nehmen stresst ja auch immens. Ja, es stresst immens. Und ich habe mich am Ende ja meiner Suchtkarriere als Mensch auf dieser Substanz verabscheut. Ja, also es war auch so ein, es gibt ja immer zwei Persönlichkeiten. Also es gibt die, man konsumiert ja nicht ständig. Punkt eins, es gibt die Persönlichkeit, die auch mal clean ist und die man ja eigentlich mag. Und dann gibt es immer wieder dieses Zwischenspiel zwischen der Persönlichkeit, die dann wieder drauf ist, die konsumiert. Und es hat schon fast was Schizophrenes.
Wieso will die Persönlichkeit, die konsumiert, konsumieren?
Ja, das ist eine sehr individuelle Frage. Also jeder Konsument, jede Konsumentin hat ja bewusste oder unterbewusste Gründe, warum er konsumiert. Mhm. Bei mir, also heute mit Mitte 40 kann ich sagen, zurückblickend, war es verschiedene Traumata, würde ich mal sagen. Also auch bin ja ein typisches Wendekind, das zum einen. Mhm. Also bin ja entwurzelt worden mit 12, 13 Jahren, was ich jetzt gar nicht so wertend negativ sehe, sondern es ist erstmal ein Fakt gewesen, mhm. dass von heute auf morgen sich eine komplette Welt verändert hat. Bin dann mit 14 auch, und Sie kennen ja die Zeiten, von Nazis damals ins Koma getreten wurden, also richtig massiv, also eine ganz, ganz traumatische Erfahrung. Bin ein Scheidungskind plus, plus, plus. Also es gab da einfach in meiner Kindheit und Jugend Verletzungen und Narben, die ich sicherlich mit dieser Substanz habe zu betäuben, in Klammern, was ja leider Gottes ein paar Jahre funktioniert.
Sie sagen das jetzt im Nachgang, also das sind so viele Sachen, über die wir gleich noch intensiver sprechen können, über diese Bewältigungsstrategie, die Droge offensichtlich war. Warum setzt dieser Moment nicht früher ein, zu sagen, dieses Pflaster hilft ja gar nicht, was ich mir draufklebe?
Ja, weil man einfach keine Lebenserfahrung hat. Ja, also ich bin relativ spät eigentlich auch eingestiegen. Also ich hatte ja noch eine drogenfreie Schulzeit, habe 96 Abitur gemacht und bin dann im Jahr 97 zu Zeiten meines Zivildienstes eigentlich im Zeitraffer beim Crystal angekommen. Man muss auch sagen, wir reden hier über 1997, wir wussten damals ja gar nicht so wirklich, was das ist. Ja, also was Crystal Meth ist, und diese rationalen Fragen haben sich mir ja gar nicht gestellt. Warum machst du das jetzt? Was ist der Grund dafür? Das fragt man sich ja 30 Jahre später, aber nicht damals.
Es ist also einfach passiert, oder?
Es war da. Manchmal ist es so banal, ja.
Wo kam es denn her?
Es kam, und das ist auch eine Auffälligkeit, aus dem deutschen Freundeskreis. Ja, das war immer, sage ich mal, in deutscher Hand. Es kam ja schon damals aus Tschechien, und viele Leute sind damals auch schon über die Grenze gefahren, haben es da zum Spottpreis eingekauft. Das gehört ja auch zum Thema dazu, dass ein Gramm Crystal in Tschechien 5 bis 10 Euro kostet und in Leipzig Chemnitz 70, und somit hat man halt eine Eigendynamik, die das Ganze natürlich unterfüttert.
Mhm. Ja. Um das mal zu beschreiben, dass wir alle mitnehmen. Mhm. Was genau ist Crystal Meth?
Crystal Meth ist die potenteste Leistungsdroge auf dem Markt. Das muss man sich erst mal merken. Crystal Meth, chemische Formel Methamphetamin, wurde 1893 in Japan entwickelt. Also es ist eine sehr alte Substanz. Nicht, wie viele Leute denken, ein Problem der letzten 20 Jahre. Und was mir auch immer ganz wichtig ist, das erwähne ich in meinen Veranstaltungen auch immer, dass gerade Deutschland eine ganz, ganz lange Historie mit dieser Droge hat, auch im Dritten Reich, damals unter dem Namen Pervitin bekannt, und Panzerschokolade. Also die Nationalsozialisten haben ja Methamphetamin, Pervitin massiv auch als Kriegsdroge eingesetzt.
Um Leistung zu fördern.
Absolut. Und also ich sag mal, die Taktik des Blitzkrieges war ja nur möglich durch die Vergabe von Pervitin. Mhm. Ja, und die Alliierten hatten ja damals schon den Verdacht, die Deutschen haben eine Wunderpille. Sie hatten eine Wunderpille, es war Crystal.
Mhm. Ja. Dieses Gemisch aus Ephedrin, Abflussreiniger und Batteriesäure. Mhm. Also, wenn ich es schon nur lese und vortrage, überkommt mich ja so ein gewisser Ekel. Ich wasche mir die Hände, wenn ich irgendein Reinigungsmittel benutzt habe. Wie überspringt man denn diese Schwelle, dieses ekelige Zeug, sich in den Körper zu stecken?
Naja, dieses Bewusstsein, wie wir beide das gerade haben, haben sie ja in dem Moment nicht damals, ja. Wie ich schon vorhin sagte, diese rationalen Begründungen, oh, es ist Ephedrin, Abflussreiniger, Batteriesäure, ich wusste die Zusammensetzung damals ja gar nicht. Zweitens muss man wirklich sagen, wir dachten ja damals, es wäre ein etwas potenteres Amphetamin. Das ist ja auch ein Thema, was ich auch mal erwähne, dass in den letzten 20 Jahren auch ganz viel falsch gelaufen ist, gerade in der Drogenpolitik und der Aufklärung, dass eben Crystal mit klassischen Amphetaminen gleichgesetzt worden ist. Und das ist ein Riesenfehler gewesen, weil Crystal Meth ist was komplett anderes als Ecstasy und Speed. Ja, und ich meine, heute mit Mitte 40 rede ich so abgeklärt und rational drüber. 1997 war ich ein anderer Mensch. Mhm. und hatte meine Gründe, hatte meine Verletzung mir eben das Zeug, und es war ja nicht nur Christel, das muss man auch mal sagen, Christel wurde halt zum Problem, ja, mir das reinzuziehen, weil ich einen Schmerz hatte, weil ich eine Betäubung brauchte und es war da und wir haben es genommen und ist ja auch ein ostdeutsches Phänomen, diese Droge.
Können wir über einen Teil des Schmerzes bitte mal sprechen? Sie haben vorhin angesprochen, dass Sie in der Nachwendezeit zusammengeschlagen wurden. Mhm. Was für ein Erlebnis war das?
Naja, das war eines der Erlebnisse, die mich sicherlich sehr geprägt haben. Das weiß ich noch, das war 1991. Das wurde mir jetzt erstmal wieder richtig bewusst, weil ich gerade an meinem autobiografischen Text schreibe. Mhm. Und da habe ich diesen, das ist die Eingangsszene eigentlich dieses Textes, weil das so mein erstes wirkliches Trauma war. Und da wurde mir bewusst, dass ich beim Schreiben einfach auch, dass ich damals 14 war, also noch ein Kind fast, ja. Und es war mein erster Disco-Besuch. Meine Mutter hatte mich noch gewarnt, hatte gesagt, ich habe bei einem Freund übernachtet.
Um das zu sagen, Weißenfels, heute Sachsen-Anhalt.
Ja, Weißenfels, Sachsen-Anhalt, richtig. Mhm. Also auch wirklich tiefste ostdeutsche Provinz. Und ich sag mal, Anfang 90er waren das ja auch, man kennt ja noch die Ausdrücke national befreite Zonen. Es war wirklich ein Eldorado auch. Ja, also es gab da Übergriffe und ich meine, wir kennen das ja alles, Hoyerswerda etc., Rostock-Lichtenhagen, wo ja fast rechtsfreie Räume entstanden sind. Mhm. Ja, und um es kurz zu machen, bin in die Disco gekommen, mein erster Disco-Besuch und wurde sofort angesprochen von, ja, also damals Rick Skinheads waren das noch, ob ich rechts oder links bin. Ja, und die Frage war eigentlich komplett sinnlos, weil die Entscheidung war schon getroffen.
Die Entscheidung war getroffen, sie zusammen zu
Natürlich, machen. Natürlich, ja. Und also es war ein Versuch, habe ich dann versucht zu fliehen, aber wurde dann verfolgt von 20 Leuten. Also sie haben mich wirklich komplett fertig gemacht. Also sie haben mich versucht, durch eine Bäckerglasscheibe zu schmeißen, auf meinem Kopf rumgetreten. Also mit 14 sowas zu erleben, ist lebensverändernd. Mhm. Das muss man sagen.
Ja. Sie haben im Koma gelegen.
Ja, genau. Das war also, das waren ein, zwei Tage. Aber was ich da eigentlich gelernt hatte, war, und das begleitet mich bis heute, es braucht keinen Grund, dass du totgeschlagen wirst. Mhm. Ja, also und
ein schlimmes Erlebnis. Ist Ihnen genau, also ich versuche das irgendwie zu verstehen, was ist auf der Festplatte abgelegt worden, dass Sie dann den Weg zu dieser Droge gefunden haben, um irgendwie eine Erleichterung zu bekommen?
Ja,
ich habe es vorhin als Pflaster bezeichnet. Ja, es fällt auch mir ganz schwer, es mir vorzustellen, was da passiert. Können Sie es mir beschreiben?
Ja, es ist immer so ein Punkt. Also ich will jetzt nicht diesen Substanzmissbrauch, diesen jahrelang, nur an diesem einen Ereignis festmachen. Mhm. Es gehört ja mehr dazu. Also ich hatte ja vorhin schon erwähnt, Scheidungskind gewesen. Mit 8, 9 Jahren haben sich meine Eltern scheiden lassen. Noch in der DDR. War damals ja auch sehr heftig, musste mich da vom Familiengericht auch positionieren, zu wem ich gehen möchte, zu meinem Vater, zu meiner Mutter. Also es sind ja Ereignisse, die wünscht man keinem Kind.
Sie sind bei der Mutter geblieben.
Ja, natürlich, so war in der DDR ja meistens so. Und ich bin auch fernab davon, jemanden die Schuld zu geben. Ja, also das waren letztendlich ja auch meine Entscheidungen. Und bin ein Typ gewesen oder bin es immer noch, der sehr ambivalent ist, auf der einen Seite halt Romane schreibt, Musik gemacht hat oder immer noch macht, jahrzehntelang. Mhm. Und auf der anderen Seite auch eine ganz destruktive Art an sich hatte. Ja. Okay. Und den immer auch das Verboten interessiert hat. Mhm. Und die Grenzüberschreitung und Drogen nehmen, gerade illegale Substanzen, gerade Christel, gerade harte Geschichten, ist ja eine Grenzüberschreitung.
Sebastian Kasper ist zu Gast im Deutschlandfunk Kultur, 10 Jahre auf Crystal Meth. Sie haben gerade gesagt, 1 Gramm in Tschechien, damals 5 bis 10 Mark, heute Euro, bei uns in Deutschland 70 Euro. Wie viel brauchten Sie davon? Also wie viel Geld mussten Sie investieren?
Naja, das fängt ja alles erst nicht harmlos an, aber man muss es so sagen, wenn man es mal, um es mal bildlich zu machen auch, ja, wenn man von einem nasalen Konsum ausgeht, eine Line, würde ich es mal sagen.
Also Crystal Meth durch die Nase reingezogen.
Durch die Nase reingezogen, wie Kokain zum Beispiel, 0,1 Gramm als Erstkonsument, also wirklich eine minimale Menge, wird das 71 Stunden wachhalten. Drei Tage, drei Nächte. So eine Potenz hat diese Droge. Mhm. Anfänglich. Mhm. Wenn man natürlich das ein paar Jahre macht, steigt die Toleranz auch massiv an und man zieht dann auch einen Gramm in der Nacht weg. Ja, mhm. Also es nimmt ja schon ab. Und aber das ist ja auch der Punkt, dass man sagt ja auch, das Kokain des armen Mannes, auch so, gerade Ostdeutschland muss man sagen, es ist im Verhältnis gesehen zu anderen Drogen dann doch sehr kostengünstig.
Wenn Sie Ostdeutschland ansprechen, heute ist Ostdeutschland Chemnitz immer noch die Crystal Meth Hochburg.
Genau, es wurde ja vor 2-3 Wochen im europäischen Drogenbericht, wurde ja das Abwasser wieder kontrolliert und da ist Chemnitz Spitzenreiter im europäischen Vergleich mit Crystal Meth im Abwasser Rückständen.
Ja. Ich mache mal mein Bild. Also ich bin völlig unerfahren, was Drogen betrifft. Ich habe auch noch nie irgendwie mal dran geschnuppert. Deswegen habe ich keine Ahnung von dem, was Sie erlebt haben. Aber ich kann mir vorstellen, wenn man Drogen nimmt, man liest es, ich sehe es, die Thematik wird verarbeitet, kommt man irgendwann in diese finanzielle Spirale. Deswegen habe ich gefragt, was brauchten Sie an Geld? Sind Sie kriminell geworden, um Ihre Drogensucht zu finanzieren?
Nein, also kriminell in dem Sinn, dass ich vielleicht auf Droge Auto gefahren bin. Das ist so ein Straftatbestand, den ich heute zugeben müsste.
Hm. Aber irgendwie andere Menschen überfallen, geklaut.
Genau. Das war immer eine rote Linie, sage ich mal. Also ich war auch immer ein Konsument, der immer arbeiten gegangen ist. Hm. Weil das für mich immer noch das Argument war, es ist noch gar nicht so schlimm. Ja. Und ich habe es auch nie vertickt, also gedealt oder so, weil das waren für mich immer rote Linien. Letztendlich war meine Sucht, mein Substanzmissbrauch immer nur gegen mich gerichtet.
Okay. Sie sehen auch nicht so aus wie jemand, der 10 Jahre auf Crystal Meth gewesen wäre. Auch diese Geschichten kennen wir. Eigentlich hält man doch 10 Jahre gar nicht durch. Es gibt diese Bilder von zahnlosen Menschen, die irgendwie nur noch Knochen und Haut haben, die eine unreine Haut haben, denen man ansieht, dass sie sich dieses Zeug reinpfeifen. Wie haben Sie denn das überlebt?
Naja, die Bilder, die Sie jetzt gerade erwähnen, das sind ja die Faces of Meth aus den USA, die sind noch ein Trugschluss ein bisschen, weil das sind, sage ich mal, die letzten 5% von Konsumenten, die am Ende ihrer Suchtkarriere angekommen sind, denen sie es halt ansehen. Ich würde mal behaupten, 80% der Konsumenten vom Crystal jetzt, den sehen sie erstens überhaupt nicht den Konsum an und zweitens sind die auch arbeitstätig und stehen im Leben. Es ist ja eine Substanz, die super in unsere Leistungsgesellschaft passt.
Also können das Banker sein?
Können, natürlich. Pflegekräfte, Banker, Straßenarbeiter. Also es sind ja, also Crystal ist ja auch eine Substanz, die langweiligste und stupideste Tätigkeiten zu einer absoluten Passion werden lassen. Mhm. Ja, ich habe Leute getroffen, die haben auf Crystal 8 Stunden lang Schrauben sortiert und fanden das großartig.
Mhm. Was haben Sie gearbeitet?
Ich war damals im Einzelhandel, also ich habe früher Stagehand gemacht, Bühnenbau, also auch ein Arbeitsfeld, was verseucht ist von Drogen, das muss man sagen. Und dann im Einzelhandel gearbeitet. 2007 war ja mein Ausstieg und da können wir vielleicht später noch drüber reden, da ist ja dann ganz, ganz viel passiert. Mhm. Ja, weil ich habe natürlich auch unter meinem Potenzial gelebt. Ja, also ich habe Callcenter-Jobs gemacht, ich habe im Einzelhandel gearbeitet, obwohl ich locker hätte studieren können, aber ich war halt auf Droge. Ich habe sehr viel Musik gemacht, habe so eine Art Rockstar-Life eingebildetes Gefühl, so wie man das halt leben kann, wenn man aus Weißenfels, Sachsen-Anhalt kommt. Ja, also es war halt eine Traumwelt irgendwo und die ist dann irgendwann auch zerplatzt.
Sebastian Kasper ist zu Gast im Deutschlandfunk Kultur. Zone C heißt sein Buch und dieses Buch beschreibt sein Leben mit der Droge Crystal Meth. Lassen Sie uns mal in Ihren persönlichen Rückspiegel gucken. 1977 haben wir schon gesagt, in Weißenfels geboren, Sachsen-Anhalt heute, damals DDR. Wie war Ihre Kindheit? Wir wissen, Trennungskind zum Beispiel.
Naja, man muss erwähnen, dass meine Familie auch konfessionell gebunden war. Also wir waren schon christlich, ich war in der Christenlehre. Mhm. Und das waren natürlich sofort Reibungsflächen, auch in der DDR. Ja, und ich weiß auch, dass wir zu DDR-Zeiten auch zum Kirchentagen gefahren sind. Und das sind so Sachen, die vergisst man nie. Ich habe noch Staatsbürgerkunde ein halbes Jahr gehabt und habe das damals in so einem Vertrauen der Lehrerin erzählt.
Staatsbürgerkunde, um das allen zu erklären, dieses Unterrichtsfach, wo sozialistische Doktrinen vermitteln. Ja,
wo Marxismus, Leninismus
genau
an die Jugend weitergegeben
wurde. Richtig, genau.
Ja, und hab das der halt in meiner kindlichen Naivität erzählt und dann war halt der Effekt, dass zwei, drei Tage später halt die Stasi vor der Tür stand. Hm. Mein Vater zum Beispiel, Lehrer gewesen, nicht in der Partei, hatte auch, das habe ich als Kind schon damals mitbekommen, viel auszuhalten, muss man sagen. Und trotz dessen konnte man sich natürlich den Jugendorganisationen nicht entziehen. Ja, also Jungpionier, Tillmann Pionier war da alles dabei. So ganz persönlich, ganz negative Erfahrungen habe ich jetzt nicht. Als Kind in der DDR, wenn man jetzt nicht wirklich in einer Dissidentenfamilie groß wurde, war es ja eigentlich okay. Man war total eingebunden. Ja, also diese ganzen Pioniergeschichten hatten ja auch was Gemeinschaftliches. Ja, also das ist ja auch der Sinn der Sache gewesen eigentlich, so Kollektivgedanke.
Man stand montags morgens zum Fahnenappell.
Zum Fahnenappell. Ich kann mich heute noch an die Namensänderung unserer Schule erinnern mit Fahnenappell von Beuditz-Schule zu Georgi-Dimitrov-Schule. Ja, also das ist ja heute alles total grotesk, wenn man sich das so überlegt. Naja, und dann natürlich in Anfängen der Pubertät, Zusammenbruch DDR und von heute auf morgen komplett anderes Land. Mhm. Und das macht natürlich auch was mit einem. Mhm.
Was hat das mit Ihnen gemacht? Auch das haben Sie vorhin angesprochen, dass Ihre Eltern sich getrennt haben, dass Sie ohne Vater aufgewachsen sind quasi.
Nee, jetzt würde ich es nicht sagen. Also der Kontakt zum Vater bestand schon. Es war, die Kindheit endete in dem Moment, weil das Nest wurde zerstört. Man als Kind liebt man ja beide Eltern gleichwertig und man kann die Konflikte der Eltern nicht nachvollziehen. Und man steht ja hilflos als Kind davor. Und natürlich hat die Trennung meiner Eltern auch sicherlich die Beziehung zu meinem Vater, weil ich bin ja zu meiner Mutter dann gegangen, irgendwo auch verändert, vielleicht sogar beschädigt. Ja? Das bleibt ja nicht aus. Und ich sag mal, das hat sich alles wieder gekittet beziehungsweise verbessert, als ich selber Vater wurde, als so ein Rollentausch dann auch stattfand. Ja? Also alles sehr spannend.
Spannend ist auch zu lesen, wie Ihre Jugend abging. Sie haben Abitur gemacht und dann haben Sie Zivildienst gemacht, und da muss ich schmunzeln, im Schuhmuseum.
Im Schuhmuseum bei Essenfest.
Das müssen Sie mir erklären. Worum haben Sie sich gekümmert? Was für eine Zivildienstaufgabe gab es im Schuhmuseum in Weißenfels?
Also erstens mal möchte ich eine Lanze für Schuhe und Weißenfels brechen, weil viele wissen nicht, dass Weißenfels 90% der Schuhe in der DDR hergestellt hat. Und auch Exporteur für Salamanderschuhe im Westen war. Also es gab eine ganz, ganz große Schuhmachertradition in Deutschland, also in Weißenfels, die nach der Wende natürlich komplett zerschlagen worden ist. Ja, also auch massive Arbeitslosigkeit. Ich glaube, kurz nach der Wende war jeder zweite Jahr arbeitslos. Ja. Und dieses Stadtmuseum in Weißenfels hat sich eben der Schuhhistorie Weißenfels verschrieben. Und das war schon eine sehr begehrte Zivildienststelle, weil man hat halt Ausstellungen aufgebaut und Karten verkauft und im Januar und Februar saß man da in seinem Kassenhäuschen und weil man Strom sparen musste, musste man auch die ganze Museum verdunkeln. Ja, und das sind so Bilder, die mir geblieben sind. Und manchmal kam ja überhaupt keiner im Winter. Und da saß man halt 8 Stunden in diesem Kassenhäuschen und
nichts ist passiert.
Nichts ist passiert, ja.
Wie haben Sie die Zeit umgekriegt?
Ich bin durch die Magazine gewandert. Ich hatte ja die Schlüssel für, das ist mir auch erst bewusst geworden in dem Moment, dass Museen so viel mehr haben, was sie ja gar nicht ausstellen. Es ist ja alles in den Magazinen eigentlich und da sind eigentlich die wirklichen Schätze zu finden.
Und dann sind Sie so hinter den Kulissen rumgestrummert und haben geguckt.
Erste Ausstellung, die ich aufgebaut hatte, war Kinderüberraschungsei, Figurenausstellung. Ja, weiß ich heute noch. Da war auch dieser ganz legendäre Schlumpf dabei. Mit dem Regenschirm, glaube ich.
Ja, jetzt müssen Sie erklären. Im Schuhmuseum mit Kinderüberraschungen. Ja, genau.
Also es gibt im Schuhmuseum gibt es halt eine Dauerausstellung. Das ist die schuhgeschichtliche Ausstellung.
Und dann kommen und gehen Ausstellungen.
Genau.
Okay,
genau,
alles klar. Genau. Das habe ich jetzt verstanden. Dann kam die Ausbildungsphase. Sie sind Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung und haben dann aber noch soziale Arbeit drauf studiert. Und da kommt für mich wieder das Fragezeichen zur Drogengeschichte. Da haben Sie ja Crystal Meth schon genommen. Hat Ihnen diese Einnahme das Leben leichter oder schwerer gemacht während der Ausbildung und des Studiums?
Naja, das Studium, also ich hatte, wie soll ich sagen, also man muss das ein bisschen einteilen. Ich bin ja 97 Zivildienst gemacht, hatte mich dann in der Uni Leipzig eingeschrieben, 98, 99 für Psychologie und Philosophie. Und das war halt eine Zeit, wo ich überhaupt nichts gemacht habe. Also da habe ich nur konsumiert und war halt eingeschrieben. Kann man jetzt nicht als Studium bezeichnen. Ja, und dann habe ich 2000 bin ich nach Leipzig gegangen, habe dann diese legendäre Ausbildung zum Fachinformatiker gemacht. Also ein Job, in dem ich auch nie gearbeitet habe. Es war
halt, da ziehen Sie die Augenbrauen zusammen, den mochten Sie nicht, den Job.
Naja, ich brauchte was zu tun. Ja, es war kein Job, es war halt eine Ausbildung. Ich habe nie gearbeitet in dem Job. Aber mir war irgendwann auch klar, so mit, wie alt war ich da, Anfang 20, dass ich ja schon irgendwas tun muss. Ja, also nur rumgammeln und den Tag Tag sein lassen, hat mich dann auch nicht befriedigt. Aber ich war lange, lange Jahre sehr orientierungslos. Also wenn ich heute, es gibt so manchmal Fragen, was würde ich heute vielleicht anders machen? Ich hätte mich natürlich eher auch für das richtige Studium entschieden, was ich dann Jahre später gemacht habe. Aber das sind ja alles Konjunktive. Ja. Genau. Und wie gesagt, also 2007, dann nochmal Zweitstudium, soziale Arbeit. Das war aber auch Drogenausstieg und dann fing eigentlich ein neues Leben an, muss man sagen.
Okay, also klingt es für mich dann jetzt so, dass diese ganze unheile Phase, wo sie echt nicht wussten, mit sich irgendwas anzustellen, dass in dieser Zeit dieses, ich nenne es mal Drogenpflaster geholfen hat?
Es war anfänglich ein Pflaster. Nach 2-3 Jahren war es eine Bürde. Ja, also man hat das Pflaster anfänglich verwendet, da gebe ich Ihnen recht, aber es wurde ja zum Schluss zur Krücke und man wurde ja zur Sklaven, zum Sklaven der Substanz. Das geht ja ganz schnell dann.
Lassen Sie uns bitte einmal ganz kurz über diesen Begriff sprechen. Wenn ich vom Ex-Junkie spreche, ich weiß, dass es Menschen gibt, die sagen, diesen Begriff bitte nicht benutzen. Junk, Abfall, wie ergeht es Ihnen und wie sagt man es anständiger, besser, wertschätzender, respektvoller?
Ja, also das ist eine neuartige Diskussion. Also ich fühle mich jetzt nicht persönlich getriggert, wenn mich jemand Junkie nennt. Aber es stimmt schon, dass es schon sehr wertend und sehr negativ wertend ist, weil es heißt einfach Abfall. Und ich meine, es ergibt für mich irgendwo Sinn, wenn sich Konsumenten selbst so bezeichnen. Ja, ich bin ein Junkie, also ich fühle mich als Abfall und ich denke, vielen Konsumentinnen und Konsumenten geht das schon so, dass sie sich einfach so weit von ihrer clean Persönlichkeit entfernt haben, dass sie sich ja nur noch verabscheuen. Das ging mir ja ähnlich. Und dann sieht man sich eben als Abfall. Ja, aber ich bin jetzt, also man muss jetzt nicht stundenlang über den Begriff Junk oder Junkie reden. Das ändert ja an der Sache, sagt man nichts.
Die Liebe kann Berge versetzen, sagt man ja gern. Bei Sebastian Kasper hat das mit dem Berge versetzen sogar geklappt, ne? Die Liebe hat den Drogenberg versetzt, oder?
Ja, ist eine kurze Ausführung einer langen Geschichte. Ja, also ich würde es anders beschreiben wollen. Ich habe mich für die Liebe entschieden.
Okay. Ja, also, dann erzählen Sie doch mal Ihre Liebesgeschichte. Da ist diese die Frau, mit der Sie heute verheiratet sind. Sie haben einen 10-jährigen Sohn. Ja. Aber dieser Beginn, der war holprig. Aber ich habe das Gefühl, da muss ganz, ganz tiefe Liebe im Herzen gewesen sein.
Ja, also ich versuch's kurz zu fassen. Meine Frau ist Indonesierin, Balinesin, war nach meinem Abitur 96 zuerst mal in Bali, habe sie dort kennengelernt, ganz unschuldig, auch noch in Zeiten ohne Internet. Bin dann zurückgeflogen nach Deutschland, hatte natürlich auch Beziehungen in Deutschland und ich meine, irgendwann war diese Erfahrung und diese Erinnerung an diese Frau nur noch wie ein Traum, weil es war halt weit weg, 13.000 Kilometer. Man war verfangen in seinen Drogengeschichten, in den deutschen Beziehungen, die dann auch irgendwann vorbei waren. Und dann, um zurück zum Fachinformatiker zu kommen, nach meiner Fachinformatiker-Ausbildung hat meine Mutter mir, weil sie so happy war, dass Sebastian mal was Ordentliches gemacht hat, ein zweites Ticket nach Bali geschenkt. Das war 2002, also 5 Jahre später.
Mit dem Untersatz trifft die Frau.
Da gab es ja Widerstände, muss ich sagen. Ne? Und ich bin nach 5 Jahren runtergeflogen wieder und habe dieses Mädchen von damals gesucht und habe sie gefunden. Und aus diesem Mädchen ist innerhalb der 5 Jahre eine wunderschöne Frau geworden. Und ich habe mich unsterblich verliebt. Und das sage ich immer so 2002, weil da fing eigentlich mein Ausstieg schon an, weil ich hatte eine Vision.
Haben Sie ihr denn erzählt von Ihrer Drogengeschichte?
Nein, auf keinen Fall. Also das hätte sie auch gar nicht erfasst. Ja, also ich sag mal Anfang 2000er, Balinesin, Bali. Heute ist leider Gottes Bali auch mit Crystal verseucht, auch Südostasien. Das ist auch dort angekommen, aber das war jetzt auch kein Thema. Aber natürlich dann, also wenn man spätestens dann, wenn man heiratet, sollten eigentlich alle Karten auf den Tisch. 2007, hatten wir ja vorhin schon gesagt, war mein Ausstieg. Da habe ich ja nochmal angefangen zu studieren, bin ich 30 geworden. Ich finde sowieso die Alterszahl 30 eine ganz wichtige.
Man sagt immer, irgendwas verändert sich rund um die 30.
Ja, ich kann ja auch sagen, woran das liegt. Also gerade wenn wir über Konsum reden. Die meisten fangen ja mit 15, 16 so an zu konsumieren. Auch härtere Geschichten. Wenn ich mit 30 dann einen Absprung nicht schaffe, habe ich mehr Jahre in meinem Leben konsumiert, als dass ich clean war. Ja? Mhm. Und irgendwann vergesse ich auch, wer ich eigentlich mal war, welche cleane Persönlichkeit eigentlich hinter mir stand. Und dann ist eben dieser Weg zurück in diesen Hafen des reinen Selbst ist nicht mehr da, weil ich habe ihn ja vergessen. Ja, das ist für mich so eine magische Zahl, 30, so erkläre ich es mir. Und ich habe mich eben 2007 mit 30 zu 100% für dieses Projekt, möchte ich es mal sagen, entschieden. Ich hatte kein Geld. Ich hatte keine Infos. Ich war ein Student und hatte die Vision, mit einer Frau aus einem Schwellenland oder Dritte Weltland in Deutschland eine gemeinsame Zukunft zu starten.
Und dieser Plan hat ja geklappt. Sie haben sie nach Deutschland geholt? Nein, da schütteln Sie mit dem Kopf.
Nein, das war alles viel komplizierter. Also ich meine, es ist erstmal, ich muss es mal in den Suchtkontext ein bisschen basteln, ja. Weil ich sag mal, was brauchst du, um aus einer Sucht auszusteigen? Es braucht Motivation, die hatte ich. Und es braucht den radikalen Wechsel des sozialen Umfeldes, den hatte ich auch, weil 2007 ist zum Beispiel die Band auch zerbrochen. War ganz komisches Konsumsetting.
Ja, ach, das müssen wir noch erzählen. Sie haben Musik gemacht als junger Mensch.
Mache ich heute noch, ja.
97 haben Sie damit angefangen, haben dann auch mit der Band gemeinsam Drogen konsumiert. So, jetzt haben wir dieses Bild auch noch.
Genau. So, und 2007 ist eben dieses Konsumsetting zusammengebrochen. Ich hatte ein Studium angefangen und jetzt kommt ja das, woran die meisten Konsumenten ja scheitern. Die meisten Konsumenten schaffen es aufzuhören für eine gewisse Zeit, schaffen es vielleicht auch ihr soziales Umfeld zu wechseln, aber sie haben keinen neuen Lebensplan, keine neue Lebensperspektive, weil da draußen wartet nichts auf dich.
Okay.
Ja, und die hatte ich mit diesem Traum, mit diesem Ideal, ich möchte mit dieser Frau zusammenleben. Jeder hat mir davon abgeraten. Ja, keiner hat ja daran geglaubt. Aber ja, also ich bin ja ein Mensch. Je mehr man mir von Dingen abrät, desto mehr stürze ich mich rein. Und letztendlich hat es geklappt. Und Liebe kann Berge versetzen. Wie gesagt, ich war dann ja auch 2 Jahre in China, 2009, 2010, und habe da ja als Student an der deutschen Schule und habe da ja als popliger Student mit einem chinesischen Arbeitsvisum meine balinesische Freundin nach China geholt. Fragen Sie mich heute nicht mehr, wie ich das gemacht habe. Es ging.
Liebe versetzt halt Berge.
Absolut.
Sie sind Eltern, Sie haben einen 10-jährigen Sohn. Wie offen sprechen Sie mit Ihrem Kind über das, was Sie schon erlebt haben?
Naja, so offensiv gar nicht. Der kriegt natürlich schon mit, was ich so mache. Bedingt auch durch meinen YouTube-Kanal, wenn ich da immer irgendwelche Streams habe mit Abhängigen, das mache ich ja heute auch noch. Er kennt das Buch, er kennt mein Wirken und ja, also der wächst ja irgendwo damit auf, dass der Papa mal mit Drogen was zu tun hatte, drogenabhängig ist. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit ein Kind das Drogen nachvollziehen kann, aber er weiß schon, das ist was Negatives. Und er weiß aber auch, dass der Vati, der Papa, also in dem Moment ich, anscheinend da irgendwie eine Kurve bekommen hat und heute was Gutes tut. Ja, und hab da auch nie versucht, Sachen zu verheimlichen, weil ich finde, der Kern von Prävention ist ja Aufklärung, Information.
Und das machen Sie. Sie gehen an Schulen, um aufzuklären, sind als Suchtberater unterwegs. Was erzählen Sie den jungen Menschen? Was erzählen Sie den Jugendlichen?
Naja, ich erzähle erstmal viel von meiner Lebensgeschichte, mache natürlich auch einen historischen Exkurs über Methamphetamin, was ja vielen überhaupt nicht bewusst ist, diese lange deutsche Historie, gerade mit Methamphetamin. Man muss natürlich auch sagen, dass sich in den letzten 10 Jahren auch gerade was Drogen angeht, sich viel verändert hat. Also was ich wahrnehme, ist einfach, dass gerade im Westen Deutschlands Opioid und Benzodiazepin Missbrauch bei Jugendlichen massiv zunimmt. Und das ist wieder so ein Punkt, wo ich merke, dass wir als Gesellschaft oder auch Politik oder als Verantwortliche überhaupt nicht auf dem Schirm haben, was da auf uns zukommt. Mhm. Also gerade Opiatkrise USA ist uns ja ein Thema, die ist ja nach Europa geschwappt. Und ja, die ist angekommen und was im Osten Deutschlands Christel ist, ist im Westen Deutschlands, würde ich fast sagen, Opioide oder Benzodiazepine.
Das sagt der Suchtberater und ehemalige Drogenkonsument. Wir verändern einfach mal den Wortschatz.
Ja, ist okay. Das ist ja sehr neutral. Drogenkonsument, ja. Ja.
Sie haben gerade gesagt, da kommt jetzt was ganz, ganz anderes, ein neues Problem. Können Sie noch mal sagen, wie genau heißt das?
Was ich wahrnehme ist, und das ist auch ein bisschen mir vorbeigegangen, weil ich bin ja nun Ostdeutscher und wir haben ja in Ostdeutschland halt immer noch ein massives Christelproblem, aber bedingt dadurch, dass ich ja seit 2 Jahren auf meinem YouTube-Kanal eben auch anonym mit Drogenabhängigen aus Gesamtdeutschland rede, ist mir erstmal bewusst geworden, wie stark die Gefährdung gerade Westdeutschland, Schweiz, Österreich durch Benzodiazepine und Opioide ist. Mhm. Das klingt jetzt erstmal sehr fachlich, aber es geht ja um Substanzen wie Tramadol, Tididin, Benzodiazepine wie Oxycodon, Fentanyl haben wir ja alle schon mal gehört, ja.
Nee.
Nein, okay. Naja, aber ich sag mal, das ist ja von den USA ja rübergeschwappt. Ich meine, es ist wieder ein anderes Thema jetzt. In den letzten 20 Jahren wurde ja in USA massiv Opioide beworben durch die Pharmaindustrie. Hm. Oxycodon und Fentanyl sind so diese einschlägigen Worte. Und was auch Eingang in die Hip-Hop-Szene gefunden hat, gerade im Trap und im Cloud-Hip-Hop. Und dort werden auch hier in Deutschland, also Capital Bra und T-Lo sind solche Leute, die eben Opioide wie Tramadol, Tilidin massiv verharmlosen. Mhm. Und das ist auch ein Teil einer Jugendkultur geworden.
Jetzt werden Sie ja wahrscheinlich in die Schulen gehen und sagen, Mädels, Jungs, lasst die Finger davon,
nee, oder? So mache ich das eigentlich nicht, weil so erreicht man Jugendliche halt nicht. Mhm. Das ist halt so Polizeitaktik mit einem Drogenkoffer und sagen du. Hm. Das Leben ist ja nicht so. Das Leben hat ganz viel mit Eigenverantwortung zu tun. Und ich muss den Kids oder den Heranwachsenden einfach klar machen, Leute, wenn das irgendwann vor euch liegt, das wird ja passieren, ist es eure Entscheidung, ja oder nein zu sagen. Das kann ich euch nicht abnehmen. Mhm. Ich kann euch nur sagen, wie der Weg in den Untergang letztendlich auch ist. Und natürlich muss man auch sagen, dass Jugend auch ein Recht auf Grenzüberschreitung hat. Mhm. Jugend hat auch ein Recht zu rebellieren. Es geht ja immer hier um die Balance im Leben und den Mittelweg.
Sie sind auf alle Fälle auf dem Weg zu erklären, was Ihnen widerfahren ist. Genau. YouTube-Kanal, über die Musik haben wir an dieser Stelle gar nicht intensiv gesprochen, aber die hat auch einen Anteil in Ihrem Leben. Vor allem aber dieses Buch, das schon 2014 rausgekommen ist, Zone C, so heißt der Roman, den Sebastian Kasper geschrieben hat, der auf Drogen war, 10 Jahre, der heute als Sozialarbeiter unterwegs ist und Autor ist. Ich danke Ihnen sehr für den Besuch.
Vielen Dank.